ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Schweden, ein weites Land, oft eher menschenleer, ein Land für Fahrradtouren, wenn man denn auch längere Strecken unterwegs sein mag. Wir versuchen es heute einmal in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind mit Ulrike Keding auf dem Kattegat-Radweg, dem Kattegat-Laden, unterwegs von Göteborg bis nach Helsingborg. Offiziell sollen das 390 Kilometer Radweg sein. Das ist ja nun nicht gerade wenig, aber Ulrike Keding hat die Erfahrung gemacht, dass am Ende der Tour 520 Kilometer auf dem Tacho standen. Hallo Ulrike.
Hallo.
Ulrike, bist du zu viele Umwege gefahren?
Nur einmal, und zwar zum ersten und letzten Mal, weil das wollte ich mir nicht nochmal antun. Da habe ich mich heftig verfahren. Ich komme nämlich an derselben Stelle heraus, an der ich schon vorher war. Also den richtigen Weg zu finden, ist schon eine Herausforderung. Die Schilder sind an sich gut, aber ich muss erst lernen, die Pfeile richtig zu interpretieren. Tatsächlich habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die Radler täglich etwa 20% mehr einplanen müssen, als es der Streckenangabe auf der Kattegat-Website entspricht.
20% mehr, das ist ja eine ganze Menge, aber sowieso schon 390 Kilometer oder eigentlich sogar 520. Ulrike, wie trainiert muss man denn sein? Wie gut warst du vorbereitet?
Mit meinem Mann zusammen machen wir regelmäßig Ausflüge zu Hause. Das war meine Vorbereitung. Also Radfahren ist mein sportives Hobby und es macht mir sehr viel Spaß. Für eine Radreise mit durchschnittlich 70 Kilometern pro Tag braucht man eine solide Kondition und gute Gesundheit. Aber mit dem Elektrorad, würde ich sagen, ist keine überdurchschnittliche Fitness erforderlich.
Solide Gesundheit, das ist ein gutes Stichwort, wunderbar. Du hast ja dein Rad ja, und davon hören wir gleich ja auch, am Anfang der Reise in Göteborg geliehen. War das eine gute Idee? Es war ja nicht so wirklich an dich angepasst, ne?
Also bei einem Leihrad weiß man ja nie genau, was man bekommt. Beim Elektrorad geht es insbesondere um die Reichweite der Batterie. Mit meinem Fahrrad zu Hause, da komme ich schon viel weiter, und mit dem Leihrad aus Göteborg, das verfügte nur über weniger Kilowatt, hatte wesentlich weniger Reichweite. Und das hat mir schon so manche Überraschung bereitet, weil der Akku auf Null gelaufen ist und dann musste ich ohne Strom weiterradeln.
Aber dafür war es eben ein E-Bike. Das macht es ja schon ein bisschen leichter bei so einer Tour. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dir eine solche, ja doch ziemlich große Tour zuzumuten?
Mit meinem Mann zusammen habe ich schon mehrere einwöchige Radreisen in Deutschland und Frankreich gemacht. Ich bin es also gewöhnt und weiß, worauf es ankommt. Und in Schweden habe ich es zum ersten Mal gewagt, alleine auf Radtour zu gehen. Der Auslöser ist eine Pressereise gewesen, und zwar eine Kreuzfahrt von Hamburg nach Göteborg, auch sehr zu empfehlen. Bei meinen Vorbereitungen im Netz habe ich den Kattegat-Läden entdeckt und war sofort fasziniert.
Ist denn Schweden, jetzt mal auch vielleicht sogar auch über Kattegat-Läden hinaus, so ja für Radtouren besonders geeignet, wie ich das eben mal behauptet habe?
Ja, sehr. Also im Ganzen bin ich ja 740 Kilometer durch Schweden gefahren, ein sehr beeindruckendes Land. Für 2 Tage bin ich auch den Vänersee Radweg entlang geradelt, 100 Kilometer mit dem Zug von Göteborg entfernt. Das ist ein Geheimtipp. Also herrliche, stille Seelandschaften, sehr meditativ. Und auch den Hunneberg am Vänersee bin ich hochgeradelt. Da hat der Elektromotor schon geholfen. Das königliche Jagdrevier liegt auf einem Hochplateau. Es ist ein märchenhaftes Gebirge mit Elchen, riesigen Felszacken und Wasserfall. Von Göteborg habe ich auch eine Tagestour zum nördlichen Schärengarten gemacht. Die Stimmung ist sehr maritim. Zuerst bin ich am Hafen Arendel vorbeigeradelt, wo die Kreuzfahrtschiffe aus Hamburg ankommen. Mit der Fähre Lilla Warholmen bin ich auf die Insel Hönö übergesetzt. Von dort aus über Meeresbrücken auf den Nachbarinseln Ökerö und Halsö. Also mitten durchs Wasser, das hat schon was Magisches. Und diese Magie der Natur findet sich ja auch im Werk der schwedischen Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf wieder. Also sicher ist es kein Zufall, dass der Nobelpreis für Literatur ausgerechnet in der lesefreudigen Nation Schweden vergeben wird. Also dieser Blick in der Abendsonne auf die weißen und roten Holzhäuser am Kattegat, der ist wirklich sehr poetisch. Das hat mich an Schweden sehr fasziniert, diese Natur, dieses Licht, ja.
Dann gehen wir jetzt mal ran und rein in dieses Faszinierende und wir starten jetzt mit Ulrike Keding in Göteborg.
Ander Jansen telefoniert an der gläsernen Theke. Nach 5 Anrufen von Deutschland aus habe ich bei ihm mein Fahrrad für den Kattegat-Laden geliehen. Sein Göteborger Geschäft Veloform ist originell. Seine kunstvollen Raddesigns schweben an Seilen an den Schaufenstern. Mit seinem langwallenden weißen Bart und goldumrandeter Nickelbrille sieht der 62-Jährige aus wie Rübezahl. Seit 40 Jahren steht das Fahrrad im Mittelpunkt seines beruflichen Werdegangs.
Ich habe an der Universität Göteborg studiert, aber nach ein paar Jahren wurde mir klar, dass ich nicht im akademischen Bereich arbeiten will. Seit meiner Kindheit fahre ich Fahrrad. Es gab mir da die Freiheit, hinzufahren, wohin ich wollte, ohne dass irgendwer wusste, wo ich war und was ich machte. Und diese Freiheit, die das Fahrrad bringt, die liebe ich noch immer.
Jansen ist ein Urgestein und hartgesottener Radfahrer, der bei jedem Wetter im wasserdichten Zelt übernachtet. Der Ladenbesitzer entpuppt sich als Hobbybäcker, als er seinen selbstgebackenen Schoko-Kirschkuchen aus dem Rohr holt. Jansens Laden wird 3-mal in der Woche zum kultigen Coffeeshop für die eingefleischte Radfahrer-Community von Göteborg. Sie sitzen auf echten Tonnetstühlen um den großen Marmortisch. Jeder mit einem dampfenden Espresso vor sich. Michael Lind gehört zur Clique. Cyclekungen, Fahrradkönig, hat er sein Geschäft getauft. Besonders gerne führt er Reparaturen durch.
Ich arbeite einfach gern mit den Händen und löse mechanische Probleme.
Am Kattegat ist der 39-jährige Göteborger schon oft entlang geradelt.
Es ist eine gute Art zu reisen. Du stehst auf, bist an der frischen Luft und kannst auf deinem Weg viele schöne Sachen entdecken. Auf dem Weg zur Arbeit ist es auch praktisch. Du brauchst dich weder um die Straßenbahn sorgen, noch mit dem Auto täglich im Stau stehen. Und du machst Sport.
Ein Kapitän sitzt mit am Kaffeetisch, Peter Hagmann. Auf seiner Route von Göteborg nach Istanbul hat der standhafte Radler nur im Zelt übernachtet.
In Berlin war es vertrackt, weil es ein paar Tage vor Luthers 500. Reformationsjubiläum war. Es war schwierig, in Berlin einen Campingplatz zu finden.
Hotels sind teuer, besonders bei einer 2-monatigen Radtour. Sparen ist dem Kapitän aber nicht das Wichtigste. Der 60-Jährige liebt das Velocampen.
Du lebst wie ein Nomade. Du hast den Himmel über dir. Du kannst stoppen, wo du willst und eine Pause machen, wo dir danach ist. Du hast keinen Terminplan im Nacken, dein Hotel zu einer bestimmten Zeit zu erreichen. Du bist frei wie ein Vogel.
Sowohl auf hoher See als auch auf dem Rad. Das Leben eines modernen Nomaden kennt Hagmann von der Pike auf. Als Kapitän der Handelsmarine hat er schon viele Passagiere und etliche Tonnen an Fracht über den Ozean manövriert. Mit seinem Hochgeschwindigkeitsschiff, das 40 Knoten schnell ist, also 75 Stundenkilometer. Es liegt in Göteborg vor Anker, im größten eisfreien Hafen Skandinaviens. Die Fähre startet in Stenpiren, dem Anleger in der City. Auf Jansens Leihrad rolle ich unter Fußgängern an Bord. Ich mache eine Probetour zu den südlichen Schäreninseln, bevor ich Göteborg verlasse. Auf der Göta tuckern wir mitten durch die Wasserstadt mit ihren 600.000 Einwohnern auf das Kattegat hinaus. Hier liegen die Schereninseln. Hunderte von Felsriffen ragen im Sonnenlicht aus der stürmischen Brandung. Der Scherengarten ist der landschaftliche Höhepunkt, gleich zu Anfang des Kattegat-Radwegs. Wir steuern die dünn besiedelte Insel Branö an. Die anheimelnden roten Holzhäuser an den Meeresklippen verbreiten Schweden-Idylle pur. Eine herrliche Stille. Die Inselbewohner leben autofrei. Sie gehen zu Fuß oder fahren mit dem Rad.
Ulrike, Branö haben wir angesteuert. Das Wetter war nicht immer gut. Wie viel Gepäck, und das hat ja auch was mit dem Wetter zu tun, passt auf so ein Rad? Was hattest du dabei?
Zwei Satteltaschen und eine Radhandtasche mit dem Kattegat-Führer im Gepäck. Den brauchte ich ja immer dringend. Und abends im Hotel in Göteborg habe ich also meine rote Schiebermütze und die Galoschen, ganz wichtig, in die Satteltaschen geworfen. Weil das Packen, das ist schon ein echtes Kunststück. Also sehr minimalistisch und auf die Natur natürlich ausgerichtet, gegen die Sonne und gegen den Regen.
Genau, es darf ihm wahrscheinlich nicht immer jeden Tag wichtig sein, ganz, ganz schick angezogen zu sein. Das geht wahrscheinlich nicht. Gepäck ist ja das eine. Übernachten, hast das Hotel eben erwähnt, das andere. Wie ist dein Tipp? Spontan sein und gucken, wo es Zimmer gibt oder alles vorbuchen und damit ganz fest planen?
Also mein persönlicher Tipp ist, vorher die Unterkünfte aussuchen, weil auf der Strecke war ich halt doch sehr damit beschäftigt, den Weg zu finden, die Natur auf mich wirken zu lassen oder auch mit den Einheimischen zu sprechen. Und dann passieren ja Unvorhersehbarkeiten auch. Das Wetter ist schlecht oder man hat gar eine Reifenpanne. Und dann noch ein Hotel im Smartphone zu googeln, also das war für mich zu anstrengend. Und noch dazu kommt, dass ich es ja zum ersten Mal gewagt habe, alleine durch ein Land zu fahren. Ich habe also sehr genau diese Hotels ausgesucht vorher und ich habe mich dann auch gefreut auf der Radtour, weil die Unterkünfte in Schweden sind ja sehr hübsch und sehr anheimelnd. Und es ist dann auch so ein Ruhepol, auf den man sich freut. Aber bei dem Vorbuchen, da muss man auch aufpassen, weil es gibt Pensionen auf dem Land, die lassen die Leute nur zwischen 15 und 16 Uhr hinein. Und als Radfahrer weiß man ja nie, wann man ankommt. Da habe ich die Pension wieder gewechselt. Also da habe ich sehr genau vorher recherchiert.
Okay, also dein Plädoyer schon planen, aber man muss ein bisschen aufpassen. Wie viele andere Radfahrerinnen hast du denn getroffen? Der Weg ist ja bekannt, da wird ein bisschen was los gewesen sein, oder?
Ich war ja in der Nebensaison unterwegs. Eine besondere Erfahrung. Am 7. September, eine Woche nach Beginn der Off-Season, bin ich gestartet. Ich habe nur eine einzige junge Frau alleine getroffen. Und zwei Männergruppen und ein Paar. Es ist eine herrliche Reisezeit, es ist nicht viel los.
Ja, was macht denn dann den Reiz aus? Mehr so eine Art, wie soll ich sagen, innere Einkehr oder eben doch Menschen treffen?
Also ich finde, eine Radreise ist eine wunderbare Möglichkeit, ein Land und seine Einheimischen von Grund auf kennenzulernen. Und dann finde ich auch hautnah die Natur zu durchstreifen. Das macht für mich den Hauptreiz aus. Also ich persönlich gehe auf einer Fahrradtour nicht in erster Linie auf Meditationstour. Aber trotzdem hat Fahrradfahren was Meditatives. Dieses sanfte Gefühl vom Fliegen. Und man kann seine Gedanken schweifen lassen, und mal, ohne dass man ins Grübeln kommt. Also ich denke, Radfahren ist sehr wohltuend für die psychische Ausgeglichenheit. Und für mich ist es gute Erholung.
Man hat ja auch eine Menge Zeit zum Nachdenken, so auf dem Rad, wenn man da unterwegs ist, mehrere Stunden lang. Weiter geht es jetzt mit Ulrike Keding nach Kungsbacka.
Bahn frei für die Kattegat-Radlerin. Mit morgendlichem Schwung begebe ich mich auf die Radstrecke von Göteborg nach Kungsbacka. 100 Kilometer liegen vor mir. Die Weite der schwedischen Landschaft ist ergreifend. Es geht vorbei an idyllischen Pferdekoppeln mit leuchtend roten Bauernhöfen. Die Brandung des Kattegats in der gleißenden Sonne ist bezaubernd. Pause im Hafenlokal von Gotskär. Die Vorbereitungen zum 40. Geburtstag einer Schwedin laufen auf Hochtouren. 50 Sektgläser stehen bereit. Die Chinesin Yu Huagu gehört nicht zu den Gästen. Neben mir sitzt sie vor einer Tasse Tee. Lange schwarze Haarmähne, dunkle Brille, sehr kontaktfreudig spricht sie mich an. Unsere Begegnung führt uns mitten in ihr Schicksal als Einwanderin. Shanghai war ihre Heimat. Sie verließ China vor 27 Jahren. Wie ist es ihr in Schweden ergangen?
Here you can never make Swedish friends.
Schwedische Freunde kannst du hier nicht finden, insbesondere nicht, wenn du Ausländer bist. Ich habe im Coffeeshop mitgehört, wie sie über die illegalen farbigen Immigranten sprechen. Aber wir sind nicht illegal, wir sind legal hier. Aber das ist uns nicht ins Gesicht geschrieben.
Schweden ist ein wohlhabendes Einwanderungsland, ein Anziehungsmagnet für 870.000 Migranten, die bereits hier leben. Schweden hat nur 10 Millionen Einwohner. Jeder 11. Bürger stammt also aus dem Ausland. Obwohl sie mit einem Holländer verheiratet ist, fühlt sich die Elektroingenieurin bei den Schweden immer noch nicht zu Hause.
Sie laden dich nicht persönlich ein, zu einer Gruppenaktivität vielleicht, aber das passt meistens nicht. Zum Beispiel haben sie uns eingeladen, mit in die Sauna zu gehen, aber das macht man in unserer Kultur nicht. Dann wollen sie in eine Bar gehen, um dort was zu trinken, aber ich trinke keinen Alkohol.
Gu ist Professorin für Elektrotechnik an der Universität Göteborg. Wie ist es ihr im akademischen Milieu ergangen?
Man wird schon anders behandelt, insbesondere wenn du eine Frau bist und Ingenieurin. Sie überlassen dich deinem Schicksal und niemand hilft dir, besonders wenn du eine farbige Ausländerin bist. Aber offiziell existiert das natürlich nicht.
Will Yu Huagu also nach China zurückkehren?
Nein, ich bleibe hier. Der normale Alltag ist in Ordnung.
In Schweden könne sie offen ihre Kritik aussprechen, in China niemals. Weiter geht es auf dem Fahrrad durch eine sanfte Hügellandschaft. Neugierig folge ich einem Pfeil an einer Seitenstraße zu einem einsam gelegenen Imkerhaus. In der Provinz Halland sind die Bienen noch glücklich. So viele Bienenstöcke stellen die Schweden für sie auf. Die 16-jährige Imkerstochter Alma Walleroth kümmert sich besonders um die Bienen, wenn sie überwintern.
Sie leben ausschließlich im Bienenstock. In der Natur ist es zu kalt. Wir müssen sie dort mit Zuckerwasser füttern. Im Frühling und Sommer können sie dann wieder rausfliegen.
Die schwedisch-blonde Alma mit dem ihr eigenen Charme bietet im Imkerhaus Honigkuchen zum gemütlichen Kaffeestündchen an. Voller Elan stürze ich mich auf den Kattegat-Laden. Auch Windstärke 6 lässt mich nicht verzagen. Das Gebiet ist einsam. Nur 22 Einwohner pro Quadratkilometer leben in Schweden. Mein Elektromotor brummt. Noch. Die Gastronomie hat bereits dicht gemacht. Es ist Nebensaison. Und meine Batterie ist am Ende. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei den Einheimischen durchzufragen. Vergeblich. Es ist eine Ochsentour. Das Happy End. Christina Borgesson aus Keradal lädt mich in ihren Wintergarten ein, mit Blick auf das Kattegat und klassischer Musik. Hier kann ich endlich meine Batterie laden. Überm schneeweißen Sofa schwebt ein edler Kristallleuchter der Lampenhändlerin. Die Mitfünfzigerin erzählt vom schwedischen Familienleben.
Viele Schweden haben ihr eigenes kleines Schiff. Das ist üblich bei uns, weil wir diese lange Küste um unser ganzes Land haben. Es ist sehr schön, so nah am Kattegat zu leben. Auch wir fahren mit unserem Boot aufs Meer hinaus. Dann angeln wir Krabben mit unseren Enkelkindern. Als Köder nehmen wir Muscheln oder Speck. Das mögen sie gerne. An einer Wäscheleine lassen wir die Leckerbissen bis auf den Meeresgrund hinunter. Dann kommen sie angerannt.
Knust, was sorgens Hammer, tager jeg
in Pinn. Ulrike, ziehen wir schon mal eine erste Bilanz. Mit dem Rad auf dem Kattegat-Weg hast du mehr über Schweden oder mehr über dich erfahren?
Beides. Also ich habe schon sehr viel über die Schweden gelernt. Aber diese Reise ist auch zugleich ein gutes Stück Selbsterfahrung gewesen. Und zwar besonders in Notsituationen, zum Beispiel meine E-Bike-Panne. Also dann habe ich mir überlegt, eine Radtour ist nicht nur physisches, sondern auch psychisches Training. Man braucht nämlich Nervenschwung und Durchhaltevermögen, um sich in schwierigen Situationen zurechtzufinden. Ich finde sogar, es ist eine Schule fürs Leben.
Schule fürs Leben, das sind große Worte, aber gar nicht schlecht. Wir haben ja von der Planung eben gesprochen, so wenn es um die Hotels geht. Wie oft war es denn ungeplant? Wie oft bist du angehalten, weil da rechts oder links vom Weg etwas ganz unerwartet Spannendes war?
Also ich habe oft angehalten. Das ist ja das Schöne am Radfahren, dass das so unkompliziert möglich ist. Und man erfährt Situationen, die man sonst nie erleben würde. Zum Beispiel fand ich eine sehr schöne Szene. Ich habe einen Hafenmeister am Hafen von Gottskär beobachtet. Er hat einen langen Pferdeschwanz und weiße Haare gehabt. Er sitzt auf einem Schemel und ich frage ihn, was reparieren Sie denn da? Und er sagt mir, er repariert einen Hummerkäfig. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sieht aus wie eine gigantische Mäusefalle. Und er erzählt mir, zum Schutz der begehrten Hummer ist der Fang wieder erst ab 25. September erlaubt. Es gibt also Sperrfristen.
Das sind dann die kleinen Lernerlebnisse am Rand des Weges. Das ist gut. Wir sind gleich mit dir, Ulrike, im Golfclub. Passt so ein Golfclub zu einer Radtour?
Ja, wunderbar.
Ja? Gut.
Wunderbar, weil Sportler, gleich ob Golfer oder Radler, verstehen sich eigentlich immer gut. Also der Hauptgrund aber, warum Golfplätze eine gute Anlaufstelle für Kattegat-Radfahrer ist, ab 1. September, als ich unterwegs war, ist nämlich schlagartig Nebensaison in Schweden. Es ist an sich eine wunderbare Reisezeit, weil man kann Unterkünfte günstig buchen. Aber ab da sind alle Schotten dicht. In den endlosen Feriensiedlungen und Dörfern am Meer ist kein Lokal mehr geöffnet. Man kann nirgends seinen Akku aufladen oder etwas essen gehen. Und deswegen sind die schwedischen Golfclubs ein echtes Eldorado für uns Radfahrer. Im Golfclub Haverdal am Kattegat-Laden von Halmstad nach Falkenberg tanke ich mein E-Bike auf. Die Golfclubs werden von nun an mein Mekka. In der weitläufigen Natur gibt es sie wie Sand am Meer. In den Club-Bistros kann ich meine Batterie aufladen und ein gesundes skandinavisches Mittagessen einnehmen. Rexmörgås, das üppig belegte Schrimpsbrot, wird zu meinem Leibgericht. Unter Sportlern sind Radfahrer gern gesehene Gäste. Golf ist Volkssport in Schweden. Clubmanager Peter Larsen.
Bei uns ist es ein Sport für jedermann. In Schweden ist es nicht teuer, Golf zu spielen. Hier ist es ein Breitensport. Wir haben keine hohen Clubgebühren. Die Schläger sind auch ziemlich günstig. Deswegen können in Schweden viele Menschen Golf spielen.
Jeder 11. Landesbewohner schlägt auf den Greens ab. Insgesamt 870.000 Golfer. Die Schweden sind eine sportliche Nation. Auf dem Kattegat-Radweg trainieren etliche Skifahrer auf Rollen für den berühmten Vasa-Langlauf. Der 90 Kilometer lange Volksmarathon durch die Landschaft Dalarna ist das größte Langlaufereignis der Welt. Raindrops keep falling on my head. Ein heftiger Wolkenbruch ergreift uns Sportler auf dem Kattegat-Laden. Unter einem dichten Laubbaum stelle ich mein Rad ab und krame meine Galoschen, Regenhose und Regenjacke aus meiner Satteltasche. Es dauert eine Viertelstunde, bis ich mich durch alle Klettklebestreifen und Reißverschlüsse gekämpft habe und endlich angezogen bin. In der Kluft fühle ich mich wie eine Astronautin, die zum Mond fliegt. Lachend steige ich auf mein Fahrrad. Strömender Regen. So geht es im Flug auf Helsingborg zu, meiner letzten Station am Kattegat. Eine warme Dusche nehme ich bei Michael Nielsen. Warm Shower ist eine Online-Plattform der Gastfreundschaft für Radfahrer. Michael ist seit 15 Jahren Gastgeber und Gast via Warm Shower.
Warm Shower ist in den USA gestartet und hat sich dann in der ganzen Welt verbreitet. Es ist eine Gemeinschaft von Radfahrern und radelnden Gastgebern. Sie teilen das Interesse, sich kennenzulernen.
In Nielsens Maisonette-Wohnung darf ich in der Dachkammer übernachten, mit Blick auf den Öresund. Traumhaft. Gerade setzt die Fähre von Helsingborg nach Helsingør Richtung Dänemark über. Zwischen dem Hamlet-Schloss am dänischen und Nielsens Villa am schwedischen Ufer liegen nur 4 Kilometer. In seinem Salon mit roten Sesseln plätschert dezente Hintergrundmusik aus den Lautsprechern. Nielsen trägt einen orangen Pulli, Künstlerschal und schwarzen Blazer. Bei dem 61-jährigen, leger eleganten Personalmanager käme man nicht auf die Idee, dass er mit seiner Frau monatelang auf dem Fahrrad quer durch Südamerika reist. Warm Shower ist eine Bewegung mit 85.000 Mitgliedern. Wie das Ehepaar Nielsen sind die meisten von ihnen radelnde Globetrotter.
Viele Warm Shower-Anhänger reisen um die Welt. Sie radeln durch Skandinavien, durch Norwegen, Finnland, Schweden und sind dann für einen oder zwei Monate oder auch länger unterwegs.
Die Langzeitradler campen viel, oft aus Kostengründen. Schweden ist dafür ein Paradies, weil man überall in der Natur zelten darf. Auch bei ihren Warm Shower-Gastgebern übernachten sie kostenlos.
Als Radfahrer weißt du, dass dich ein sicheres Dach über dem Kopf erwartet. Wenn es regnet, ist es nicht so angenehm, dein Zelt aufzubauen. Deswegen ist Warm Shower eine gute Sache.
Michael und seine Frau waren immer froh, wenn sie sich nach dem Zelten in einer Wohnung erholen konnten. Sie sind schon durch viele Länder dieser Welt gereist.
Wir sind einen Monat lang durch Spanien und Frankreich gereist. Wir sind 2500 Kilometer die Pyrenäen hinaufgeradelt und an der Küste entlang gefahren. Es war Sommer und es war sehr heiß.
Radreisen bedeutet Durststrecken durchstehen. Abends kommt die Belohnung. Michael und seine Frau zelten aus Begeisterung. Sie kochen sogar im Freien. Sie lieben das Weltenbummeln unter freiem Himmel.
Es ist natürlich auch schwer, weil man so viele Geräte und Dinge dabei hat. Aber es ist ein Lebensstil.
Es ist Lebensstil, Ulrike. Ab jetzt nur noch mit dem Fahrrad, weil es umweltfreundlich ist?
Also sagen wir mal so, ich bin über 700 Kilometer durch Schweden gereist. Es ist ja schon erstaunlich, wie weit man mit dem Fahrrad kommen kann. Am Kattegat habe ich 7-mal das Hotel gewechselt. Das würde ich mit dem Auto nie machen. Ich käme gar nicht auf die Idee. Also im Auto sitzt man alleine oder mit seinem Ehemann und lernt höchstens den Tankstellenwart kennen. Zum Thema Umweltfreundlichkeit, ja, eine Radtour gehört zum umweltfreundlichen Lebensstil. Das ist schon ein Pluspunkt. Aber für mich persönlich ist wichtig, und das Wichtigste, auf einer Radreise bin ich viel näher an den Einheimischen dran und an der Natur und Kultur eines Landes. Ich finde das viel abenteuerlicher als auf einer Auto- oder gar einer Bustour.
Umweltfreundlich und nah den Menschen im Land mit Ulrike Keding haben wir den Kattegat-Radweg in Schweden kennengelernt. Danke, Ulrike.
Danke.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Matthias Stössner, Marco Pauli und Udo Schmidt. Und jetzt noch mal schnell ein Anliegen eigener Sache. Ich hoffe, Sie sind noch dabei geblieben, ihr auch. Wir möchten Sie und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, besser kennenlernen. Wie gut gefällt Ihnen zwischen Hamburg und Haiti? Wie könnte der Podcast noch besser werden? Welche Themen sind besonders interessant? Wir haben eine Online-Umfrage erstellt. Der Link steht in der Beschreibung zum Podcast. Danke fürs Mitmachen. Wenn es denn dazu kommt, Grüße von Udo Schmidt.